Auch ich darf seit 2 Tagen wieder da sein, aus dem Urlaub, und freue mich genauso wie Indra auch wieder hier zu sein und bin begeistert davon, weil jetzt können wir nämlich auch eine zweite Sprache demnächst anbieten für all unsere Farsi-sprechenden Leute, damit ihr mich endlich versteht, was ich sage. Das ist großartig, dass wir das haben. Da haben wir im letzten Jahr für gesammelt, dass wir das umsetzen konnten. Deswegen gilt all der Dank nicht nur Frank und den Leuten, die da mit dran rumgewerkelt haben und das möglich gemacht haben, sondern auch all den Leuten, die einen Teil ihrer Finanzen damit reingegeben haben, dass wir das möglich machen können. Also ein fettes Dankeschön an euch alle. Wir sind im Sommer, auch wenn es sich nicht immer so anfühlt. Ich habe schon überlegt, nächstes Jahr werden wir das nicht heißer Sommer nennen, sondern irgendwie so nasser Sommer, kalte Fragen oder so. Und wir haben versucht, mit unterschiedlichen Fragen die mal reinzubringen, manchmal etwas provokant. Und heute geht es um die Frage, würde Jesus Emma lesen? Und vielleicht hat der eine oder andere das im Vorfeld schon gesehen und gedacht, wer ist Emma? Warum kann man die lesen? Natürlich, Jesus kann alle Menschen lesen. Nein, Emma ist eine Zeitschrift. Dieses Jahr gibt sie seit 40 Jahren und ist eigentlich das Organ der feministischen Bewegung in Deutschland. Ja, also Alice Schwarzer ist die Herausgeberin. Das dürfte dem einen oder anderen ein Begriff sein. Und diese Zeitschrift hat viele Themen. Immer geht es um die Frau, immer geht es um Frauenrechte. Frauen im Beruf, aber auch all die anderen Dinger, so ein paar Ausschnitte könnt ihr da sehen. Und die Frage ist, ist das in irgendeiner Form interessant für Jesus? Hätte der die Emma gelesen? Hätte sie damals schon gegeben? Ich habe auch schon vor dieser Predigt mal reingeguckt, schon vor, keine Ahnung, um Jahr mal, habe mal so einen Artikel gelesen und ich muss sagen, da sind richtig nachdenkenswerte Sachen drin. Also es ist nicht irgendein Klatschblatt. Da sind auch Dinge drin, wo ich sage, okay, nach meinem Verständnis passt es mit der Bibel nicht überein, aber es ist ja auch kein Bibelmagazin, sondern es ist das Organ einer Frauenrechtsbewegung. Sehr spannende Sachen, auch Initiativen, die über diese Zeitschrift gestartet wurden, wo ich sage, hey, da kann ich als Christ voll dahinter stehen. Die zum Beispiel selbst ein Gesetz eingebracht haben oder den Vorschlag zu einem Gesetz, um Prostitution komplett zu verbieten. Weil sie sagen, das entspricht nicht der Frauenwürde, so etwas zu tun. Und wo ich sage, hey, das ist eine tolle Sache, komme ich später nochmal drauf zurück. Oder eine Aktion gegen Pornografie, weil sie sagen, auch das verletzt die Würde des Menschen. Und so sind da Dinge drin, wo ich sage, ja, da finde ich etwas aus der Bibel drin wieder. Und ja, vielleicht würde Jesus das auch lesen, vielleicht allein, um mal mit Alice Schwarzer drüber zu sprechen. Was sie da so macht, was sie da so schreibt. Aber die eigentliche Frage, die dahinter steckt, so würde Jesus Emma lesen, ist, sind Frauenrechte eigentlich ein Thema für Jesus? Sind Frauenrechte eigentlich etwas auch für uns heute? Und da bist du in christlichen Kreisen manchmal auch auf einem Minenfeld unterwegs. Weil Christsein, wirst du merken, ist in vielen Punkten irgendwie auch ein Stück Männerdomäne. Das Interessante in Kirche ist ja, wir könnten jetzt mal durchzählen und ich würde sagen, 65% sind Frauen hier. Vielleicht sogar mehr. Das ist schon immer so gewesen. Aber auch in der Bibel, die scheinbar wichtigen Personen, sind ganz häufig Männer. Und auch in Kirchen ist es immer so. Also fangen wir mal bei der katholischen Kirche an. Es ist ein Papst und keine Päpstin. Vielleicht gab es mal eine, man weiß es nicht so genau. Die katholische Kirche hat das nicht so gerne. Passt nicht so richtig auf den Petrusstuhl. In anderen Kirchen läuft es anders, da weicht es auch. Oder auch in unserem Gemeindebund, in dem wir drin sind, ist so das Thema Frau, der Dienst der Frau, ein großes Thema gewesen, wo Gemeinden überlegt haben, okay, darf die Frau lehren? Weil es gibt Stellen in der Bibel, da kannst du raussehen, okay, die Frau dürfte eigentlich nicht in einem Leitungsdienst sein, dürfte eigentlich nicht lehren. Wir haben als Gemeinde für uns zu einem schon lange zurückliegenden Zeitpunkt sagt, doch, wir können das sehen und glauben zum Beispiel, dass die Stelle, die dort erwähnt ist, oder die Stellen kulturell bedingt waren und dass dort so hineingesprochen wurde. Ich will auch gar nicht über den Dienst der Frau heute sprechen, sondern nur sagen, okay, Frauenrechte sind auch in der Kirche schon immer irgendwie ein Thema gewesen oder wie ist die Rolle der Frau auch in der Gemeinde? uns alle betrifft, das Thema Frauenrechte, irgendwie immer wieder. Also vielleicht nicht bewusst das Thema Frauenrechte, aber wenn du, da kannst du ja mal den Test machen, nächste Woche so durch die Stadt läufst oder das Fernsehprogramm anguckst oder die Zeitschriften aufschlägst, die Werbeannoncen durchschaust, dann wirst du feststellen, die verkaufen da Burger und da ist eine halbnackte Frau drauf. Die verkaufen Auto und auch da ist eine halbnackte Frau drauf. Und dann kannst du denken, haben sie die da irgendwie vergessen, wegzuretuschieren oder nein, Sex hält, sagt man. Das richtet deine Augen darauf und das willst du auf einmal haben, zumindest als Mann. Das ist der Gedanke, der dahinter steckt und der häufig einfach auch funktioniert, sonst würde man das nämlich nicht machen. Oder auf der Arbeit, die Sprache, welche Sachen sagt man, welche Witze werden gerissen, all diese Dinge, was sich so irgendwo eingeschlichen hat und für uns ja häufig schon ganz normal ist. Lebt sich halt so in so einer Gesellschaft. Da ist Sexismus ein Stück normal. Da ist zum Beispiel die Emma etwas, die da ganz stark gegen angeht. Und die Frage ist wieder, wie würde Jesus denn damit umgehen? Was würde denn der machen heutzutage? Ich habe ja vorhin schon gesagt, auch vor der Kirchentür hat Sexismus nicht Halt gemacht. Und jemand, den wir auch hier gerne zitieren, ist der Kirchenvater Augustinus. Heute zitiere ich ihn nicht gerne, ich mache es trotzdem, nur mal zu schauen, hey, guck mal, da sind wir alle nicht frei von und wir alle sollten ein Stück unserer Augen auch darauf richten, auch in so christlichen Kreisen. Der hat gesagt, so 350 nach Christus ungefähr, ich finde also keine andere Hilfeleistung, für die dem Mann ein Weib erschaffen wurde, wenn nicht die, ihm Kinder zu gebären. Also für alles andere könnte auch ein Mann eine Hilfe sein, aber zum Kinderkriegen braucht es eben die Frau. Das war es aber auch. Augustinus, hast viele schlaue Sachen gesagt, das gehört irgendwie nicht dazu. Übrigens auch, wenn man die Bibel dann komplett mal liest und unter diesem Gesichtspunkt betrachtet. Noch krasser fand ich, und das gebe ich auch mal weiter, Thomas von Aquin, eigentlich auch ein Kirchengelehrter mit vielen schlauen Dingen, die er herausgefunden hat, die er gesehen hat, aber du siehst auch dort, irgendwie ist, obwohl die Bewegung um Jesus eine ganz starke Frauenbewegung war, haben wir in der Kirchengeschichte, sehen wir eine Ablösung davon und es wird zu einer Männerdomäne. Thomas von Aquin schreibt, das Weib verhält sich zum Manne wie das Unvollkommene und Defekte zum Vollkommenen. Der wesentliche Wert der Frau liegt in ihrer Gebärfähigkeit und in ihrem hauswirtschaftlichen Nutzen. Den letzten Satz lese ich nicht mehr vor, der ist nämlich noch viel krasser. Das möchte ich hier nicht von der Bühne sagen. Ohne Witz. Das ist echt, es ist, wenn man das so liest und darüber nachdenkt, das ist beschämend, weil es sind Menschen, die Christus vertreten. Und wir kommen gleich drauf, wie Christus gelebt hat und welches Vorbild er ist. Die Frau ist ein Missgriff der Natur, eine Art verstümmelter, verfehlter, misslungener Mann. Das ist krass, oder? In christlichen Kreisen. Und ich glaube, wir tun gut daran, auch heute, das wird sich ja niemand mehr trauen zu sagen, aber bestimmte Gedankengänge von Wertigkeit darüber nachzudenken und sehr behutsam auch mit unserer Sprache zu sein. Wir sind stark von unserer Gesellschaft geprägt und das fließt auch immer wieder in Gemeinde ein, aber wir sind Heilige, Herausgerufene, die einen Kontrast dazu bilden, auch wie wir hier miteinander umgehen. Wie sah es denn mit den Frauenrechten zur Zeit Jesu aus? Weil daraus können wir dann ein Stück ableiten, wie hat Jesus darauf reagiert, wie ist er damit umgegangen? Die jüdische Gesellschaft war sehr patriarchalisch, wie ihr sicherlich wisst. Und in so manch einer Predigt kam das irgendwie auch schon mal rüber. Da hat man an unterschiedlichen Stellen angeguckt und gesagt, okay, wenn du damals als Frauen gelebt hast, dann warst du eigentlich ein Mensch zweiter Klasse. Du hast nicht die Geltung gehabt, warst nicht so wichtig. Und in vielen Lebensbereichen wurdest du aufgrund deines Geschlechts diskriminiert. Es war eigentlich so, okay, bist herangewachsen als Teenie, wurdest du verheiratet, so mit 12 Jahren, das war das übliche Heiratsalter. Vorher, wenn du Glück hattest, hast du ein bisschen Bildung mitbekommen, aber normalerweise war Lesen und Schreiben lernen eine Sache der Jungs, das war denen vorbehalten. Wenn es gut lief, hattest du einen Vater, der einen guten Ehemann für dich gesucht hast. Das war meistens auch deren Intention. Aber du wurdest verheiratet. Es hatte nichts mit deinem Willen zu tun, ob du diesen Jungen vielleicht irgendwie süß findest oder nicht. Oder ob der vielleicht nett zu dir ist oder ein nettes Herz hat oder tolle Geschenke macht. Das gab es eh alles nicht. Sondern dein Vater hat für dich jemanden rausgesucht und den hattest du zu heiraten. Das bedeutete auch, vielleicht hast du ihn nicht geliebt, da ist heute in unserem Kontext eh vieles anders, aber du musstest sehr aufpassen in deiner Ehe, was du tust, weil dein Mann war dein Versorger, du konntest dich auch nicht selbst versorgen. Dein Mann war derjenige, der dein Leben eigentlich in der Hand hatte. Auch das hat Jan, glaube ich, schon mal gesagt, ein Grund zur Scheidung war tatsächlich, wenn du das Essen hast anbrennen lassen. Dann hatte der Mann das Recht, einen Scheidebrief auszustellen, sich von dir zu scheiden. Und gut, Essen kann jedem mal anbrennen, ne? Das Problem war, wenn dein Mann dir einen Scheidebrief ausgestellt hat, dann saßst du auf der Straße. Es gab nicht so wie etwas, ein Besitzrecht für Frauen gab es so gut wie gar nicht. Das heißt, wenn dann die Scheidung vollzogen wurde, dann wurde nicht gesagt, okay, dieser Schrank gehört dir, den darfst du mitnehmen, die Hälfte unseres Geldes darfst du mitnehmen, der halbe Esel gehört dir auch noch, sondern da war die Tür. Die Klamotten, die du am Leib hast, die kannst du noch mitnehmen. Das Problem als Frau war damals auch, ein Arbeitsmarkt für Frauen gab es nicht. Du konntest nicht irgendwie arbeiten gehen, dir eine Arbeit suchen als Tagelöhner. Das war Männersache. Und damit warst du komplett mittellos, du hast vielleicht noch gebettelt, hast du dadurch ein bisschen Nahrung irgendwie erwirtschaftet. Das war's aber auch. Das macht auch deutlich, wenn Jesus das Scheidungsrecht so stark verschärft, es gab dieses Scheidungsrecht, das hatte Mose aufgeschrieben, es gab dieses Recht, man durfte sich scheiden lassen, aber es war nicht so gedacht wegen jeder Kleinigkeit. Und wenn ein Mann auf einmal seine Frau nicht mehr attraktiv fand und das Essen verbrannt war, dann hat er gesagt, suche ich mir halt die nächste. Und Jesus sagt, nein, das, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht trennen. Und setzt die Latte so hoch und sagt, weißt du was, lieber Mann, du bist Versorger deiner Frau. Und setzt einen totalen Kontrapunkt dazu. Als Frau war es dein Job, das Haus in Ordnung zu halten, gastfreundlich zu sein. Das war dein Job, das war dein Platz, das Haus. Aber auch im Haus selber, also Tischgebete waren nicht deins, da war der Mann für zuständig. Und auch bei besonderen Zeremonien. Kerzen anzuzünden war auch nicht dein Job, das war schon wieder zu viel, also da brauchte man mehr Würde, das musste dann ein Mann machen. Also ich versuche euch ein bisschen mit reinzunehmen, wie ging es einer Frau damals? Wenn du deine Periode hattest und aus Versehen einen Mann berührt hast, dann musste dieser Mann sich einer wochenlangen Reinigung unterziehen, ein Ritual durchführen, so ein Reinigungsritual und durfte in dieser Zeit auch nicht in den Tempel gehen. Die ganze Zeit nicht, weil er sich sozusagen infiziert hatte. Ja, also mal so 40, 60 Jahre zurück, Apartheid oder Rassentrennung in Amerika oder Südafrika, dort gab es Trennungen, da saßen die Männer, da saßen die Weißen und da saßen die Farbigen im Bus. Oder es gab unterschiedliche Toiletten. Es wurde alles getrennt, voneinander ferngehalten, weil das darf nicht zusammenkommen. Und ich glaube, ähnlich muss es den Frauen damals gegangen sein. Halt dich fern. Etwas, was dir jeden Monat passiert. Du bist unrein. Du bist nichts wert oder du hast nicht die Wertigkeit eines Mannes. Und wenn man sich da so hineinversetzt, und liest dann so eine Geschichte von Jesus, wie er sich von einer Frau berühren lässt, die seit 12 Jahren blutflüssig ist. Dann kriegt das eine komplett andere Dimension. Also sobald ich diese Brille aufsetze und einmal schaue, hey, was geht da eigentlich ab? Was passiert da eigentlich? Dann kenne ich, hey, irgendwie war Jesus anders. Also mal in die Zeit der Apartheid zurückversetzt, wenn dort ein Weißer auf einen Farbigen zugegangen wäre, das war undenkbar. Das machte man nicht. Und auch dort in der jüdischen Gesellschaft, das machte man nicht. Ich glaube, in vielen Begegnungen, die Jesus dort mit Frauen hätte, hätte die Emma sofort darüber berichtet. Das hätte immer auf der ersten Seite gestanden, das, was Jesus gemacht hat. Er hat Tabus gebrochen, wie er mit Frauen umgegangen ist, und zwar positiv. Frauen waren damals als Zeugen vor Gericht nicht zugelassen. Ja, also das heißt, du konntest niemanden verklagen, du hattest dieses Recht einfach nicht. Wenn etwas passiert war, die Frauen konnten nichts dazu sagen, es galt einfach nichts. Ohne männliche Begleitung aus dem Haus gehen war auch nicht, weil es hätte ich einen anderen Mann anquatschen können. Mit Männern in der Öffentlichkeit sprechen geht auch nicht, machte man alles nicht, war verboten. Und jetzt wieder Jesus. Und ich habe gedacht, wenn ich mir so eine Brille aufsetze und damit mal die Evangelien lese, und diese Brille ist so eine Jesus-der-Frauenrechtler-Brille. Oh, Jesus war weit mehr als ein Frauenrechtler, ja. Und lese dann mal die Evangelien unter diesem Gesichtspunkt. Wie ist Jesus mit Frauen umgegangen und in welchem Kontext haben Frauen damals gelebt? Was war ihre Stellung? Was war ihr Wert damals? Dann gehen dir Welten auf. Also all diese Punkte, die ich gerade genannt habe, was verboten war, Jesus bricht alle dieser Tabus. Jede Begegnung Jesu mit einer Frau ist eigentlich eine Schlagzeile wert. Jesus hieß die Frauen in seinem engsten Anhängerkreis willkommen. In Lukas 8 heißt es: Nicht lange danach zog Jesus durch die nahegelegenen Orte und Dörfer, um die Botschaft vom Reich Gottes zu verkünden. Er nahm seine zwölf Jünger mit und einige Frauen. Dazu gehörten Maria Magdalena, Johanna, die Frau von Chusa, dem Verwalter von Herodes, Susanna und viele andere, die Jesus und seine Jünger durch das, was sie hatten, unterstützten. Das gab's nicht. Da zog kein Rabbi normalerweise durch die Gegend, hatte Frauen in seiner Anhängerschaft. Aber Jesus macht das. Jesus lädt die Frauen ein und sagt, ihr seid genauso Teil dessen. Jesus radikales Miteinschließen von Frauen in seinen Jüngerkreis, in das ganze Geschehen, wird auch in der Geschichte von Martha und Maria erkennbar. Viele von euch werden diese Geschichte kennen. Also sie sind beim Essen und Martha und Maria werden eigentlich für den Haushalt zuständig. Aber Maria setzt sich an dem Platz, der eigentlich für die Rabbinerschüler vorgesehen war, zu den Füßen Jesu. Da saßen die, die ihm zuhören wollten, die von dem Rabbi Jesus lernen wollten. Und Maria setzt sich hin. Und Martha geht zu Jesus und sagt, weißt du was, Maria, die hat doch einen ganz anderen Job. In unserer Gesellschaft kümmern Frauen sich darum, dass es den Männern gut geht. Und Jesus sagt, nein, Maria hat das Gute erwählt und ich werde es ihr nicht nehmen. Er schließt sie in diesen Kreis mit ein. Das gab es nicht. Jesus bricht wieder ein Tabu und Jesus setzt wieder einen anderen Maßstab. Eine andere Story, die auch wieder viele von euch kennen, deswegen werde ich die immer nur kurz anreißen, die Samariterin am Jakobsbrunnen. Eine Frau, die verhasst war von den Juden. Ja, die Samariter waren ein verfeindetes Volk, war eigentlich Abschaum. Einmal schon das. Und dann auch noch eine Frau, mit der man in der Öffentlichkeit nicht sprach. Du sprachst mit Frauen nicht in der Öffentlichkeit. Und was macht Jesus? Er bricht wieder dieses Tabu. Und er sagt, weißt du was? Warum soll ich als Mann nicht mit einer Frau sprechen? In seinen Reden prangert Jesus die Diskriminierung von Frauen nicht an. Also das findest du nicht so offensichtlich. Aber in all seinen Begegnungen, ich habe gesagt, wenn man mal diese Brille aufsetzt und damit die Evangelien liest, in all seinen Begegnungen mit Frauen setzt er einen neuen Maßstab und greift durch sein Handeln die Herabsetzung von Frauen scharf an. Da kommst du nicht drum herum, das ist so. Und man sagt ja so schön, Taten sagen mehr oder sind lauter als Worte. Und seine Taten sprechen von einem revolutionär positiven Verhalten gegenüber Frauen und einer anderen Denkweise als das, was damals üblich und gesellschaftlich verbreitet war. Und der Höhepunkt all dessen findet sich eigentlich in der Ostergeschichte. Wer steht am Kreuz? Die starken Jünger? Nein, die meisten sind einfach abgehauen. Die Frauen standen unterm Kreuz. Und es steigert sich aber noch. Die Auferstehung, die ersten Auferstehungszeugen, worauf wir uns berufen, waren Frauen. Frauen, die zum Grab gingen, denen Jesus sich als erstes offenbart hat. Man muss sich mal in Gottes Perspektive hineinsetzen. Er wählt Frauen aus, die vor Gericht nichts galten, als Zeugen. Und genau die wählt er als Zeugen, um zu sagen, da ist keine Wertigkeit. Ich wähle euch und ihr seid die ersten Zeugen auf der, all das, was wir auch glauben am Ostergeschehen, darauf beziehen wir uns immer wieder. Heute ist übrigens genau dieser Aspekt, dass Frauen die ersten Zeugen sind, einer der größten Hinweise darauf, dass die Geschichte tatsächlich authentisch ist, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Jeder, der sich das ausgedacht hätte, hätte Männer da reingeschrieben. Nicht die großen Apostel sind die ersten Zeugen für die Grundlage des christlichen Glaubens, sondern Maria Magdalena, Maria, die Mutter von Jakobus und Salomo, diese drei Frauen. In welchem Zustand haben wir denn heute? Ich habe das in der Einleitung kurz angerissen, das, was man vielleicht hier in Deutschland erlebt und das, was man hier in der Diskussion hin und wieder mal hört, da geht es dann um, okay, wie viele Frauen sitzen in DAX-Vorständen? Oder wie ist die Bezahlung? Und ich glaube, Frauen verdienen so im Schnitt 70% für die gleiche Leistung von dem, was ein Mann tut. Und all diese Dinge werden immer wieder angeprangert und ich glaube, sie haben absolut ihre Berechtigung. Aber wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, dann landet man bei, finde ich, noch wesentlich krasseren Dingen. Wenn man auf die Welt schaut, das, was dort auch an Unrecht ist. Und ich habe gedacht, ich ziehe mal drei Schlaglichter raus, um uns das einfach mal vor Augen zu führen. Und ich werde viele Details nicht erzählen. Aber möchte ich einmal mit anstoßen und sagen, hey, vielleicht nimmst du dir irgendwann mal eine Zeit, einfach mal so einen Blick darauf zu werfen, sagen, hey, wie sieht es eigentlich aus in unserer Welt? Vielleicht weißt du das auch alles. Eins der drei Schlaglichter heißt Zwangsheirat. Da können wir relativ wenig mit anfangen, weil wir leben in einem Land, da darfst du heiraten, wen du willst. Hier und da hört man das vielleicht doch noch mal in einer Bildzeitung und da wurde jemand verheiratet. Aber das Ding ist, auf der Welt leben schätzt man 700 Millionen Frauen in einer Zwangsehe. Das heißt nicht, das sind nicht die arrangierten Ehen. In Indien hast du es zum Beispiel noch viel. Da sucht auch der Vater oder die Familie sucht einen Partner aus, aber in Absprache. Das sind arrangierte Ehen. Zwangsehen heißt tatsächlich, du bist vermutlich unter 15 und es wird dir halt ein Mann gesucht, der vielleicht ordentlich viel für dich bezahlt oder der meinen Beziehungen etwas bringt, meinem gesellschaftlichen Status. Die Folge davon ist, du wirst häufig Opfer häuslicher Gewalt. Du brichst die Schule ab. Und selbst in Deutschland, ich habe eine Zahl gesehen, die ist schon ein bisschen älter, aus 2002, aber wahrscheinlich man geht von ähnlichen Zahlen noch heute aus, haben sich allein in Berlin ungefähr 150 minderjährige Mädchen in Hilfseinrichtungen gemeldet, die Angst vor einer Zwangsheirat hatten. Da werden Frauenrechte beschnitten, Frauenrechte missachtet. Der zweite Punkt ist Beschneidung von Mädchen. Ich habe ja gesagt, ich lasse viele Details weg. Aber sobald du beginnst, dich mit bestimmten Themen zu beschäftigen, ich fange nochmal neu an. Ich lasse viele Details weg, weil ich sie gar nicht rüberkriegen würde. Könnte ich nicht. Würde ich hier nur noch zu. In fast 30 arabischen und afrikanischen Ländern ist die Praxis von Beschneidung von Mädchen gängige Praxis. Es gibt drei Länder, da ist die Rate bei über 90%, 9 von 10 Mädchen oder sogar in Somalia 98% der Mädchen müssen sich dieser Prozedur unterziehen. Und zwar im Alter von 5 bis 9 Jahren. Das, was dort passiert, passiert aus häufig religiösen Gründen oder um Frauen jegliches Lustgefühl zu nehmen. Das, was passiert, es sind Beschneiderinnen, die auch noch hoch angesehen sind in ihren Dörfern, die mit irgendwelchen Rasierklingen, Glasscherben, stumpfen Messern das machen. Man geht davon aus, 8000 Frauen pro Tag. Ich finde, das sind so Dinge, die so zum Himmel schreien. Und wo ich glaube, wenn Jesus heute hier wäre und ist hier durch seine Kirche, dann würde er das nicht einfach so stehen lassen. Es gibt einen Film, der heißt Wüstenblume, den man, wenn man sagt, hey, das ist eigentlich etwas, wo ich will einfach nur mal einen Mini-Einblick kriegen, der noch recht harmlos ist, sicherlich dazu geeignet ist. Weil es heißt manchmal, die Augen nicht zu verschließen. Ich muss mir nicht alles Leid der Welt aufbürden. Da bin ich nicht zu berufen. Und trotzdem legt Gott immer wieder seinen Finger auf einzelne Herzen und beruft Menschen, einen Gegenpol zu setzen. Er beruft Menschen, einen Unterschied zu machen. Und Betroffenheit und daraus folgende Barmherzigkeit, die ich üben kann, passiert immer nur dann, wenn ich mich auch Dingen manchmal stelle. Ich muss es nicht und es ist nicht immer der richtige Zeitpunkt. Und deswegen habe ich auch viele Details weggelassen, weil es mir nicht darum geht und ich glaube, es geht dort auch nicht darum, dass wir mit einem schlechten Gewissen oder Gefühl nach draußen gehen oder alle deprimiert sind. Sondern Gott ist ein Gott der Hoffnung. Und das dritte Schlaglicht ist etwas, was in Deutschland passiert. In Deutschland wurde 2002 ein Gesetz eingeführt, was die Prostitution legalisiert hat. Und das war gut gemeint, aber dermaßen schlecht gemacht, dass Deutschland mittlerweile, man sagt, das Bordell Europas ist. Es gibt kein Land, was so offene Gesetze hat, wo so viel Missbrauch passiert. Deutschland ist zur Drehscheibe des Menschenhandels in Europa geworden. Deutschland. Mit all diesen Dingen ist so viel unsagbares Leid verbunden. Frauen werden überwiegend aus Osteuropa, man macht ihnen irgendwelche Versprechungen, sagen, hey, du kriegst den guten Job, du kannst hierher kommen. Und das, was passiert ist, sie werden über Tage missbraucht, danach kriegen sie einen Vertrag vorgelegt, den können sie unterschreiben, da steht drauf, du hast 60.000, 70.000 Euro Schulden und die bezahlst du ab. Und das passiert, wenn du hier die Tür aufmachst und einmal in unsere Stadt hineinschaust. Das ist nicht mehr so fern weg wie in Somalia oder irgendwo auf der Welt, sondern hier bei uns im schönen, beschaulichen Oldenburg. Und ich glaube, wenn Jesus hier sitzen würde, dann würde er etwas tun. Jan hat es, ich glaube in seiner letzten Predigt war das, auch diesen Bibelvers gehabt. Den möchte ich auch nochmal rausgreifen. Da heißt es, als er, also Jesus, nach Nazareth kam, wo er seine Kindheit verbracht hatte, ging er wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um aus der Schrift vorzulesen. Man reichte ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja und als er sie aufrollte, fand er die Stelle, an der steht, der Geist des Herrn ruht auf mir. Denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Er rollte die Schriftrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn an. Und er sagte, heute ist dieses Wort vor euren Augen und Ohren Wirklichkeit geworden. Heute bin ich gekommen, um Hoffnung zu bringen. Heute bricht eine neue Zeit an. In Johannes 20 heißt es, wie der Vater mich gesandt hat, und das haben wir gerade gelesen, wie der Vater ihn gesandt hat, um was zu tun, so sende ich euch. Jesus hat seiner Kirche diesen Auftrag mitgegeben. Und Jesus hat das, das haben wir vorhin gesehen, hat es in Gänze getan. Das, was er angekündigt hat, das ist ja wie so eine Antrittsrede, seine erste Rede, die er hält, sagt er, dafür bin ich gekommen, um das zu tun, um das letztlich auch durch meine Kirche zu tun. Und darüber hinaus, ja, das Kreuz. Aber Hoffnung beginnt auch mit dem Leben hier auf Erden. In Sprüche 31 heißt es, hilf dem, der sich selbst nicht helfen kann. Schaffe denen Recht, die für sich alleine dastehen. Ja, hilf den Armen und Elenden und sorge dafür, dass sie zu ihrem Recht kommen. Und ich weiß, es sind so erschlagene Themen und es geht auch nicht um, oh, jetzt muss ich irgendwas tun, was kann ich tun? Aber ich glaube, dass Gott immer wieder einzelne Leute rausruft. Ich glaube, dass wir grundsätzlich immer irgendwas tun können. Das eine ist, ein Stück Sensibilität für Themen zu haben. Vielleicht kann ich durch meine Ressourcen etwas tun. Vielleicht ist es auch gar nicht mein Thema. Vielleicht ruft Gott mich für etwas ganz anderes. Und diese Themen haben es auch leicht in sich, dass man sagt, das erschlägt mich, was soll ich denn tun? Und trotzdem glaube ich, dass Gott einzelne Leute, vielleicht 2, 3, 4 Leute herausruft und sagt, ich möchte, dass du hier meine Hand bist. Ich möchte, dass du hier mein Fuß bist und diese Hoffnung in diese Welt hineinbringst. Es gibt schon Organisationen, die sich mit all diesen Themen beschäftigen, wo man Teil sein kann, wo man Dinge nach Oldenburg holen kann. Ich weiß nicht, vielleicht brennt da etwas in dir, in deinem Herzen, etwas, wo Gott dich ruft. Dann lass es nicht vergehen. Dann mach das irgendwo fest, such dir jemanden, mit dem du mal drüber sprichst, informier dich, kannst gerne zu mir kommen. Weil mein Gebet ist, und das möchte ich gleich mit euch beten, dass Gott uns als Kirche auch hier in Oldenburg die Ressourcen schenkt, das Herz schenkt, in diesen Bereichen ein Licht zu sein, in diesen Bereichen etwas dagegen zu setzen, zu sagen, Kirche ist Hoffnung. Und dazu möchte ich euch einladen, mit mir aufzustehen und dieses Gebet mitzusprechen und vielleicht auch einmal zu hören, hey, es ist etwas, wo Gott mich berühren möchte. Ich finde dieses Thema, wie gesagt, es kann so bedrückend sein. Aber ich werfe einen Blick aufs Kreuz und dieses Kreuz sagt mir, es gibt eine Hoffnung in Ewigkeit. Und nur das, so geht es mir bei solchen Themen, ist für mich etwas, was mir schafft, diese Brücke zu schlagen. Neue Hoffnung zu schöpfen, weil ich weiß, eines Tages wird alles Leid ein Ende haben. Wenn man fragt, warum greift Gott nicht ein? Gott hat eingegriffen. Gott hat schon das getan, er hat seinen Sohn gegeben, gesagt, ich greife ein in das Leid dieser Welt und ich gebe euch eine Hoffnung in Ewigkeit, die ihr ergreifen könnt. Eine Hoffnung, wo kein Leid mehr sein wird. Und das ist etwas, was mich hoffen lässt, was mir Hoffnung gibt, mich zu engagieren, mich einzubringen, gegen Dinge anzukämpfen, morgens aufzustehen. Ich habe eine Hoffnung in Ewigkeit. Da bin ich verankert, darauf laufe ich hin. Und nicht die Umstände hier in meinem Leben, nicht das, was an schrecklichen Dingen passiert, was grausam ist, wo man manch eine Träne verliert, sondern die Hoffnung, die zieht mich immer wieder und hilft mir, gegen diese Dinge auch anzugehen.